Hallo, hier ist wieder Aufgeklärt Staunen. Im Mittelpunkt unserer heutigen Folge steht eine Person, die am 4. Dezember 2025 150 Jahre alt würde. Rainer Maria Rilke. Der bekannte Dichter ist am 4. Dezember 1875 in Prag geboren und schon mit 51 Jahren im Schweizer Wallis 1926 nach einem bewegten Leben an einer seltenen Form von Leukämie gestorben. Im Schweizer Wallis verbrachte Rilke seine letzten Lebensjahre. Der berühmte Dichter ist als Autor schöner, gut verständlicher Gedichte bekannt, aber auch als Verfasser dunkler, schwieriger, überaus sperriger Texte. Hierzu gehören die sogenannten Duineser Elegien, benannt nach dem Ort von Rilkes erster Inspiration, Schloss Duino an der Adriaküste in der Nähe von Triest. Ursprünglich bezeichnet das Wort Elegie lediglich eine spezielle Gedichtform. Elegien sind reimlose Gedichte, die durch bestimmte Versmaße strukturiert sind, den sogenannten Distichon, worauf hier aber nicht näher eingegangen sei. Die meisten überlieferten Elegien sind, inhaltlich betrachtet, Trauer- und Klagelieder, weil der vorgeschriebene Rhythmus der Strophen getragen und feierlich wirkt. Deshalb wird heute der Begriff Elegie auch gerne mit Klagegesang übersetzt. Allerdings sind Rilkes 10 Duineser Elegien weit davon entfernt, bloße Klagegesänge zu sein. Sie sind gleichfalls Lobgesänge. Man könnte auch Hymnen sagen. Aufgrund ihrer sprachlichen Verdichtung bereiten die Duineser Elegien dem unvorbereiteten Leser große Verständnisschwierigkeiten. Doch wenn man sich genauer mit ihnen befasst, dann werden die scheinbar manieriert dahinraunenden Wortfolgen auf einmal klar und begreiflich. Rilke selbst nannte die Duineser Elegien den Höhepunkt seines Schaffens. Sie sind sein Hauptwerk. Darin verschmelzen Poesie und Philosophie. Seine poetischen Stücke sind Gedankenlyrik, in der sich anschauliche Reflexionen über Leben, Liebe und Tod, Natur und Kultur mit existenziellen Erfahrungen auf einzigartige Weise vermischen. Nun wirft Rilke in den Elegien wiederholt die Frage auf, wodurch denn das menschliche Dasein eigentlich gerechtfertigt sei. Das erfolgreiche Überstehen unseres sorgenvollen, mühsamen, ursprünglich schutzlosen Lebens reicht ihm als Rechtfertigung nicht aus. Das Gleiche gilt von liebgewonnenen Routinen, Gewohnheiten. Mögen sie uns auch zeitweilig von unserer ursprünglichen Schutzlosigkeit im beschwerlichen Alltag entlasten. Auch schöne Konventionen, Gewohnheiten, Traditionen sind ihm also zur Rechtfertigung unseres Lebens nicht genug. Selbst das Glück ist nach Rilke aufgrund seiner Brüchigkeit, Unbeständigkeit und Vergänglichkeit nicht geeignet, dem Dasein eine Rechtfertigung zu geben. Ebenfalls traut der Dichter nicht einmal der Liebe zu, dem Dasein einen soliden Sinn zu verleihen. Gleichfalls sollten wir nicht auf die Erfahrung überwältigender Schönheit setzen, deren Vollkommenheit uns doch nur an den Rand des Wahnsinns bringen würde. Für das total Schöne, Vollkommene seien wir einfach zu schwach, um es ertragen zu können. Außerdem sollten wir nicht hoffen, die gesuchte Erfüllung, eine Daseinsrechtfertigung, in den für sehnsuchtsvolle Schwärmereien offenen Nächten zu finden, da die Nacht doch den schlaflosen Grübler eher bedrängt als beglückt. Nach Lage der Dinge fällt es also schwer, eine Rechtfertigung für das menschliche Dasein ausfindig zu machen. Darum ändert Rilke seine Herangehensweise an diese Frage in den Elegien, indem er nun einen ganz anderen Weg einschlägt, um zu einer guten Antwort zu gelangen. Der Gedankendichter dreht in der Mitte der ersten Elegie einfach die Fragerichtung um, indem er fortan nicht mehr menschliche Erwartungen an die Wirklichkeit heranträgt, sondern umgekehrt Erwartungen der Wirklichkeit an uns Menschen zum Ausdruck bringt. Dementsprechend spricht er jetzt von einem Auftrag, den die Dinge uns Menschen erteilen. Allerdings überhörten wir häufig diesen rätselhaften Auftrag in unserer alltäglichen Geschäftigkeit, weil wir uns zu sehr von der geräuschvollen Hektik des Alltags und unseren beschwerlichen Sorgen in Anspruch nehmen ließen. Die meisten von uns seien so sehr abgestumpft und in werktägliche Anstrengungen verstrickt, dass sie den Auftrag nicht vernehmen könnten. Dabei liegt in der Ausführung dieses geheimnisvollen Auftrags, so Rilke, der wahre Sinn des menschlichen Lebens, dessen Rechtfertigung. Doch was ist nun dieser mysteriöse Auftrag der Wirklichkeit an uns alle? Wie kann die Wirklichkeit überhaupt uns Menschen mit Aufträgen betrauen? Das klingt doch alles ziemlich seltsam. Ja, verblasen, geziert, parfümiert. Bereits in jungen Jahren sah Rilke in der Kunst, auch der Dichtkunst, eine Inspirationsquelle, aus der Einsichten flössen, welche die Dinge ringsum wirklicher, fülliger machten, ja vollenden würden. In den Duineser Elegien heißt es dementsprechend, dass das Hiesige, also die natürlichen Phänomene auf der Erde, uns Menschen benötigten. Die Frühlinge brauchen dich wohl, steht in Rilkes erster Elegie. Aber was können wir den Dingen geben, was sie nicht schon hätten? Im Frühjahr schließt die Sonne zahllose Blüten auf. Trällern die Vögel ihre hellen Klänge in die Welt. Im Sommer dann erstrahlt jeder heitere Morgen voller Neubeginn. Und nach der schwülen Mittagshitze atmen die durch die heftigen Gewitter abgekühlten Wiesen wieder frisches, vitales Leben. Morgen, Mittag und Abend, Tag und Nacht, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. All diesen Phänomenen soll der Mensch in seinem Inneren eine intensive Gegenwärtigkeit verleihen, was Rilke so formuliert. Damit dir das Dasein eines Baumes gelinge, wirf Innenraum um ihn. Oder wie es in dem Gedicht »Es winkt Frühling fast aus allen Dingen« heißt, ich zitiere, »Durch alle Wesen reicht der reine Raum, Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still, durch uns hindurch. O, der ich wachsen will, ich sehe hinaus und in mir wächst der Baum.« Das also ist der Auftrag. Die Dinge ringsum von ihrer Selbstverständlichkeit und Unauffälligkeit zu erlösen, das bisher Ungesehene zur Anschauung, das bislang Ungesagte zur Sprache zu bringen, um dadurch an den Dingen eine staunenerweckende Feierlichkeit präsent zu halten. Sind wir vielleicht hier, um zu sagen, Haus, Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, Säule, Turm, aber zu sagen, versteh es, o zu sagen, so wie selber die Dinge niemals innig meinten zu sein. Gleichfalls sollen wir auch die Morgen des Sommers preisen, die Wiesen im Abend, die Nächte, die hohen des Sommers Nächte, die Sterne der Erde. Dies alles sei nämlich so überwältigend, großartig, beeindruckend, dass man es niemals vergessen möchte, wenn man es nur angemessen in sich lebendig hält. Hiernach sind es einfache Alltagsgegenstände, dann Pflanzen, Bäume, Tiere, auch prächtige Ruinen, die Atmosphären der Jahres-, Tages- und Nachtzeiten, die alle wir bewusst vergegenwärtigen, preisen und rühmen sollen. Dagegen dürfen wir die funktionalen Massenapparate der modernen Industrie- und Konsumwelt getrost auf sich beruhen lassen. Wie für viele Kritiker der wissenschaftlich-technischen Zivilisation um die Wende zum 20. Jahrhundert, verstellen Elektrogeräte nach Rilke den Blick aufs Wesentliche. Der Auftrag der Wirklichkeit an uns alle beruht also auf der Anweisung, die naturhaften Dinge der Erde und einfachen Alltagsgegenstände, aber auch alte Kulturdenkmäler wie monumentale Grabstätten, Ruinen, Kathedralen, geradezu andächtig im eigenen Inneren zu bewahren. Jedoch ist der Weg aus der vertrauten Lebenswelt und aus den täglichen Sorgen zur ehrfürchtigen Verherrlichung von Natur und Kultur beschwerlich. Darum fragt Rilke, ich zitiere wieder, das alles war Auftrag, aber bewältigtest du es? Zitat Ende. Meistens haben wir doch den Kopf zu voll mit allerlei Alltagskram. Viele Gedanken gehen im Laufe eines Tages durch uns hindurch. Oft sind wir abgelenkt, zerstreut, rastlos, nicht hinreichend fokussiert. Aber manchmal sind wir auch gesammelt, konzentriert, innerlich ruhig, nachdenklich genug, um uns den Dingen aufmerksam zuwenden zu können. Nachdem wir nun so einigermaßen Bescheid wissen, was Rilke unter Auftrag versteht, fällt es vermutlich vielen von euch trotzdem schwer, dem Dichter auf seine literarische Gipfelhöhe zu folgen. Der Auftrag der Dinge an jeden von uns, sich von ihnen poetisch in Anspruch nehmen zu lassen, bleibt nämlich dennoch rätselhaft. Weiterhin obskur. Denn wie kann denn die Erde uns Menschen zu etwas beauftragen, uns mit einer Aufgabe betrauen? Das alles klingt doch nach wie vor ziemlich überzogen, geschraubt, affektiert, ja auch ein bisschen lächerlich. Jedoch so skurril, gestelzt und gespreizt ist diese Idee gar nicht. Wenn man einen Blick auf die Kulturgeschichte wirft, auf deren langer Traditionslinie sich Rilke, wohlgemerkt ohne die Tradition genauer zu kennen, bewegt. So kann man schon vor mehr als zwei Jahrtausenden bei Rilkes griechischem Dichterkollegen Pindar in einem Hymnus lesen, dass Zeus anlässlich seiner Eheschließung mit Hera die Hochzeitsgäste fragte, ob sie denn in der von ihm schön und weise eingerichteten Welt etwas Wesentliches vermissten, überzeugt davon, dass dies auf keinen Fall möglich sein kann. So stolz war der Herr des Olymps auf sein Werk. Aber die geladenen Gäste fanden zum Ärger von Zeus eine Lücke im großen Ganzen. Es fehle nämlich jemand, der sein Werk bestaune und rühme. Daraufhin erschuf Zeus die Musen und Dichter, die nach Pindar ihr Dasein diesem Hinweis der Götter verdanken und deren Auftrag im Lobpreis der Welt besteht. Denn alle Schönheit bliebe unvollkommen, wenn niemand da sei, der sie preisen würde. Dies war in der Antike keineswegs ein seltener Standpunkt, sondern ganz im Gegenteil eine unter Philosophen weit verbreitete Ansicht. Regelmäßig betonen die alten Griechen, dass die Menschen auf der Welt seien, um den gestirnten Himmel zu betrachten und die kosmische Ordnung zu bewundern. Nicht selten verleihen sie der Welt selbst göttliche Qualitäten, wenn sie nicht sogar das anfangs- und endlose Weltall mit Gott gleichsetzen. Darum sei der Kosmos auch keineswegs um unseretwillen da, sondern wir seien umgekehrt um des Kosmos willen da, wie es etwa bei Platon heißt. Jedenfalls fühlten sich seit Pythagoras und Anaxagoras bis zu den römischen Stoikern Marc Aurel und Seneca die Philosophen regelmäßig in die Pflicht genommen, die herrliche Natur und den wunderbaren Kosmos voller Andacht in Augenschein zu nehmen. Insbesondere nach dem sogenannten Mittelalter, im Übergang zur Neuzeit, wurde diese schöne philosophische Idee religiös wiederbelebt. An die Stelle des Kosmos trat nun Gott als Auftraggeber. Ob bei Nikolaus von Cus, Philipp Melanchthon oder Pico della Mirandola, hier wie dort gibt Gott beim Menschen die nachdenkliche Betrachtung der Welt in Auftrag. An dieser Stelle sei lediglich der bekannte Astrophysiker Tycho Brahe, 16. Jahrhundert, zitiert. Wozu hätte der weise und fürsorgliche Schöpfer des Weltalls so bewundernswerte ewige Gesetze der himmlischen Bewegungen in solcher Mannigfaltigkeit und doch so übereinstimmender Harmonie geschaffen, wenn er sie nicht erforscht haben wollte durch die Menschen? Gott wollte, dass die Naturgesetze in unermüdlicher Arbeit genau durchforscht werden, damit die Größe seiner Majestät und Weisheit von den Menschen gepriesen wird. Zitat Ende. Selbst der Kirchenvater Augustinus, 4. Jahrhundert, der sonst ja eher vor der Bewunderung der Welt warnte, weil eine solche Bewunderung die Sorge um das eigene Seelenheil vergessen lässt, schreibt an einer Stelle, die an Rilke erinnert, dass die formschönen Pflanzen erkannt werden wollen, weil sie sich selbst nicht erkennen können. Zuletzt sei noch Heinrich Heine erwähnt, der auf bekannt launige Weise den Auftrag mit Bezug auf den Naturbewunderer Johann Wolfgang von Goethe so auf den Punkt bringt. Ich zitiere wieder: Die Natur wollte wissen, wie sie ausschaut. Da erschuf sie Goethe. Vor dem aufgespannten Hintergrund unserer Kulturgeschichte erscheint also Rilkes bizarrer und blumiger Auftrag der Erde an uns alle nun gar nicht mehr so abstrus wie zu Beginn unseres Podcasts. Trotzdem lässt sich der Auftrag nicht beim Wort nehmen, zumal doch eher das Gegenteil zuzutreffen scheint. Denn eigentlich ist doch unser Dasein ohne jede Bedeutung für die Natur, die Erde, den Kosmos, das unermessliche Weltall. Jedenfalls bedarf die Welt keines besonnenen Augenzeugen, wie Rilke und viele andere zuvor uns poetisch suggerieren möchten. Niemand beauftragt den Menschen, das So-Sein der Dinge bewusst zu vergegenwärtigen. Wie soll uns auch die Erde einen solchen Auftrag erteilen können, für die wir doch eher unwichtig sind und die gegen unser Dasein, unseren Hoffnungen, Sehnsüchten und Ängsten gegenüber völlig gleichgültig bleibt? Hierdurch aber wird Rilkes Auftrag der sichtbaren Dinge an uns, nachdenklich vergegenwärtigt zu werden, nur noch rätselhafter. Es muss sich doch hinter dieser poetischen Idee ein rationaler Sinn ausmachen lassen, der auch heute noch plausibel klingt. Und es gibt ihn tatsächlich. Ins nüchtern Sachliche übersetzt bedeutet nämlich Rilkes Auftrag so viel wie einzigartige Chance. Wir Menschen verfügen über die einmalige Begabung, das beispiellose Talent, die Phänomene der Natur und Kultur achtsam wahrnehmen und hingebungsvoll bewundern zu können. Dieses Privileg bewertet der Dichter als eine erstaunliche Gelegenheit, wunderbare Chance, die wir Menschen schon deshalb ergreifen sollten, weil sie zu intensiven Begegnungen mit der Wirklichkeit führt. Für Rilke ist das wahre Leben nicht das tätige, aktive, sondern das betrachtende, kontemplative Leben. Hieran mag man Anstoß nehmen. Doch hat nicht allein das soziale, politische, ökonomische Leben eine Berechtigung. Das kontemplative Leben ist ebenfalls eine Daseinsform eigenen Rechts. Die uns unerwartet zugefallene Chance, die Natur ringsum bewusst zu vergegenwärtigen, gleicht einem unverdienten Geschenk, das man wie jedes Geschenk nicht für selbstverständlich nehmen sollte. In die heutige Zeit übersetzt, ist uns die Möglichkeit, die Dinge ringsum bewusst in Augenschein zu nehmen und mit Bewunderung zu rühmen, mit der biologischen Ausstattung zur Daseinsbewältigung zufällig mitgegeben. Denn unsere Sinne, das Nervensystem und Gehirn sind zunächst einmal weniger als Erkenntnis- und Anschauungsorgane entstanden. Sie sind vor allem Überlebensorgane und als solche Nebenprodukte einer ungesteuerten Evolution, die sich in erster Linie zum besseren Zurechtkommen in und mit der Natur eignen. Aber wie überraschend, ja verblüffend, sind doch gerade deshalb die menschlichen Anschauungs- und Erkenntniskräfte, wenn sie, von Überlebensfragen befreit, in den Dienst der andächtigen, ästhetischen Naturbetrachtung und wissenschaftlichen Naturerforschung gestellt werden. Wenn man schon solch spektakuläre Fähigkeiten als unerwartete Mitgift bekommt, dann ergibt sich tatsächlich fast zwangsläufig, in einem übertragenen Sinne, eine Verpflichtung, eben der Auftrag, dieses Talent auch zu nutzen. Jedoch weniger der Natur, Erde oder Welt wegen, sondern vielmehr unseretwegen. Denn wie einzigartig sind doch in der Tat die vielfältigen Blumen, Bäume und Tiere. Wie überwältigend die Berge, Seen und Landschaften. Wie grandios die Nacht- und Tageszeiten. Wie famos der verheißungsvolle Frühling, die lauen Sommernächte, regnerischen Herbststürme und verschneiten Wintertage. Wie gewaltig der klare Sternenhimmel bei Nacht. wie sensationell die steinernen Wunder der Kulturgeschichte, die alten Ruinen, Kathedralen, Grabstätten, die auch nach Jahrhunderten noch immer eine große Ausstrahlungskraft besitzen und deshalb große Bewunderung hervorrufen. Allerdings erfüllt sich der Auftrag auch schon, wenn wir allein einem auffliegenden, zwitschernden Vogel ruhig nachschauen und seinem Tirilieren bewusst lauschen oder einer Geigenmelodie konzentriert zuhören, die aus einem geöffneten Fenster zu uns herübertönt. Genauso kann sich der Auftrag bereits erfüllen, wenn man bloß eine Brücke, eine Tür oder ein Fenster genauer anschaut, wie Rilke betont. Es genügen schon geringfügige Ereignisse und einfache Gegenstände, wobei Rilke vorindustrielle Produkte bevorzugt. Alles in allem bedeutet also, den Auftrag auszuführen, die einzigartige Chance zu ergreifen, dem eigenen Dasein eine hohe Intensität zu geben, indem man den Phänomenen ringsum eine starke Gegenwärtigkeit verleiht. Somit besteht das Ziel darin, an ganz gewöhnlichen Dingen durch gesammelte, faszinierte Betrachtung eine Fülle des Festlichen zum Vorschein zu bringen. Schade nur, dass Rilke seinen Auftrag lediglich auf überschaubare Dinge seiner näheren Umgebung begrenzt und nicht auf das unermessliche Universum mit seinen Milliarden Galaxien ausdehnt. Schade auch, dass er seinen Auftrag nur auf die vormoderne Welt bezieht, als ob nicht auch die technischen Errungenschaften der Menschen unsere heutigen digitalen Produkte unser Staunen verdienten. Ebenfalls schade, dass Rilke allein die sichtbare Gestalt der Dinge rühmt, ohne sich die Frage nach deren wahren Beschaffenheit zu stellen. Dabei lässt sich sein Rühmen der Dinge doch sogar noch ins Unermessliche steigern, wenn man etwa bei Betrachtung des Sternenhimmels über kosmologisches Hintergrundwissen verfügt. Einiges über Aufbau, Struktur und Ausmaß des Universums weiß. Schade schließlich, dass Rilke allein die sichtbaren Seiten der Dinge preist, so wie sich diese uns zeigen, aber nicht bis zum Staunen darüber vordringt, dass sie überhaupt existieren. Sein dichterisches Rühmen und Sagen konzentriert sich allein auf das So-Sein des Wirklichen, lässt aber dessen erstaunliches Das-Sein, seine unergründliche Existenz, weitgehend außer Acht. Doch trotz dieser Beschränkungen ist Rilkes Gedankenlyrik wirklich großartig. Sie schärft den menschlichen Sinn für die Bewunderungswürdigkeit unserer Erde und die Außergewöhnlichkeit unseres Daseins. Seine philosophische Lyrik vermittelt Erfahrungen eigenen Rechts. Ein Motto der Duinese Elegien heißt: Hier sein ist herrlich, hier sein ist viel. Gegen jede Form von Pessimismus und Nihilismus gerichtet, spricht aus Rilkes Werken eine große Lebens- und Weltbejahung. Seine Elegien münden in ein verständiges Ja zum Leben, ohne die Schmerzen, Leiden und Begrenzungen unseres Daseins zu unterschlagen. Seine Elegien begegnen dem Hiesigen, der Erde, der Natur und Kultur mit feierlicher Verehrung und überschwänglicher Hingabe. Und wie Rilke seine Leser dazu einlädt, innezuhalten, um der sonst unauffälligen Dinge ringsum, den Tages- und Jahreszeiten, dem menschlichen Dasein bis zum Tod auf rühmende Weise innezuwerden, so möchte ich am Ende unserer heutigen Folge alle, die sich etwas intensiver mit den Duinese Elegien befassen möchten, anlässlich Rilkes 150. Geburtstag wirklich unaufdringlich zur Lektüre meines Buches über die Duinese Elegien einladen, das den Titel trägt: Das Fest der gewöhnlichen Dinge. ein Lesekompass durch Rilkes Duinese Elegien. Das war's mal wieder. Aufgeklärt staunen mit Frajo. Bis zum nächsten Mal.